Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weyra, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, in der heutigen Folge mal wieder auf ein Thema schauen zu dürfen, bei dem es, wie ehrlicherweise ja im Moment öfter hier im Podcast, um KI geht. Und wir dürfen heute mit einer Brille uns mit KI beschäftigen, mit einem Blickwinkel, den wir so auch in der Perspektive bisher im Podcast nicht hatten. Und ich freue mich darauf, dass wir Ihnen, glaube ich und hoffe ich, heute eine Reihe von neuen Einblicken geben können und ich glaube so ein bisschen einen neuen Aspekt auf die KI haben. Weil mit dem, was wir bisher diskutiert haben zu KI in den letzten 20, 30 Folgen immer wieder, ging es sehr stark auch häufig um Produktivitätssteigerung und reine Kostenpotenziale und oder sehr technische Themen auch. Und heute, da kommen wir mal, wenn wir im Sinne einer P&L denken, von der anderen Seite. Heute kommen wir von oben, von der englischen Topline. Heute kommen wir mal vom Umsatz. Denn heute soll es gehen um Umsatzwachstum mit KI. Und wir wollen uns damit beschäftigen, warum es da mehr Potenziale gibt und vielleicht auch mehr braucht als nur ein Marketing-Gen-AI-Tool. Was nicht heißt, dass es das nicht braucht, aber da werden wir heute auch vorbeikommen. Und ich freue mich dazu, heute mit einem Gast sprechen zu dürfen, die seit mehr als einem Jahrzehnt ihren Klienten hilft, genau das zu schaffen, nämlich erfolgreiches Umsatzwachstum, erfolgreiche Potenziale heben im Bereich Sales und Marketing und dabei einen sehr starken Fokus hat auf alle Digital und Analytics-Themen und damit natürlich aktuell auch die KI-Themen. Mein heutiger Gast ist Sabine Spittler, sie ist Partner und Managing Director bei Carney. Sabine, herzlich willkommen, schön, dass du da bist und heute ein bisschen Zeit für uns hast.
Ja, vielen Dank, Jan. Freue mich sehr, dabei zu sein. Und in der Tat ein Thema, was mich persönlich und beruflich extrem begeistert, insbesondere dieser Umsatzteil, den du gerade betont hast. Von daher freue ich mich sehr, dass wir dazu sprechen können.
Du, ich bin total gespannt und ich finde das, wie du drüber nachdenkst, wie wir da im Vorgespräch drüber geredet haben, sehr, sehr spannend. Bevor wir da einsteigen, fände ich schön, wenn du ein paar Worte zu dir und deiner Arbeit bei Carney sagst. Mhm. Wer bist du, was machst du so, dass unsere Hörerinnen und Hörer einfach wissen, wer denn da heute Tolles bei mir zu Gast ist.
Ja, super gerne, vielen Dank. Wie du schon sagtest, bin ich Partnerin bei Carney. Das ist eine globale Unternehmensberatung und innerhalb von Carney leite ich unser sogenanntes Customer and Growth Geschäft, also alles, was mit Umsatzwachstum zu tun hat. Und in der Rolle begleite ich meine Klienten immer dabei, in dieser immer komplexer werdenden Welt noch erfolgreich wachsen zu können, mit einem Fokus darauf, Strategien zu entwickeln und Innovationen zu nutzen, um eben nachhaltige Erfolge zu erzielen. Und dabei spielt insbesondere in den letzten Jahren natürlich künstliche Intelligenz eine immer wichtiger werdende Rolle. Was mich dabei besonders fasziniert, ist vor allem die Bandbreite. Du hattest auch schon angesprochen, ihr habt über so viele verschiedene Anwendungsfälle von KI schon gesprochen und es wird sehr breit eingesetzt, von personalisierten Kundenerlebnissen bis hin zur Optimierung von Lieferketten. Aber gleichzeitig sehe ich eben auch, dass insbesondere das Umsatzwachstum mit KI nicht einfach nur durch die Einführung eines neuen Tools oder einer neuen Technologie geschafft wird, sondern es eben vielmehr eine klare Strategie braucht, es eine wirkliche Integration in die bestehenden Prozesse braucht und vor allem aber auch Menschen, die bereit sind, diesen Wandel mitzugestalten, weil es ist ja eine radikale Veränderung im Arbeitsalltag. Von daher freue ich mich jetzt sehr auf das Gespräch und mit dir gemeinsam in das Thema einzutauchen.
Ja, du danke für diese Hinleitung und du hast ja schon so ein bisschen auch gerade gesagt, da gibt's ganz viele Fälle und gleichzeitig kann man das irgendwie auch nicht naiv einfach gehen und mal machen. Ja, ich glaube, bevor wir zu diesem zweiten Teil kommen, wie geht man das jetzt eigentlich systematisch an? Ich glaube, ich fände es total spannend, wenn du uns mal so ein bisschen diesen Blumenstrauß, den es da auf der Umsatz- und damit Sales- und Marketing-Seite gibt, an Möglichkeiten, was sind da vielleicht so die faszinierendsten und die tollsten Beispiele, die du auch gesehen hast und vielleicht auch die man einfach nutzen kann und sollte.
Mhm. Ja, super gerne. Also der grundsätzlich bietet der Einsatz von KI und insbesondere eben auch generativer KI natürlich extrem viel Potenzial, Umsatzwachstum zu fördern und Unternehmen wirklich zu transformieren. Alleine der Fokus auf jetzt zum Beispiel Marketing, GenAI als Thema greift dann aber eben zu kurz. Wir haben, um bei dem Marketing-GenAI-Thema zu bleiben, sehen wir immer weitere coole Use Cases. Ein, weil du gerade noch ein Beispiel fragtest, was wir jetzt ganz Cooles gemacht haben in letzter Zeit, ist zum Beispiel GenAI zu nutzen im Translation-Services-Bereich. Also wenn du zum Beispiel eine globale Marketing-Kampagne schreibst, musst du ja Stand heute von Agenturen in zig verschiedene Ländersprachen und aber auch Markensprachen übersetzt werden. Und genau solche Arbeiten können eben von der Technologie in Zukunft übernommen werden und über so ein GenAI-Marketing-Tool dann erheblichen Umsatzsteigerungen schaffen mit besseren Marketingkampagnen in dem Beispiel. Mhm. Und häufig implementieren Unternehmen heutzutage diese KI-Tools allerdings so isoliert in dann einer Marketingabteilung in der Hoffnung, dadurch das Umsatzwachstum zu erreichen. Allerdings, was es bräuchte stattdessen, und du fragtest nach der Breite der Themen, ist, dass man sich eher so entlang jeder Phase der Customer Journey, also von der Akquise hin bis zur Kundenbindung anschaut, wie man diese gesamte Strecke durch KI fördern kann. Und dann eben zum Beispiel ein Marketing-Tool nutzt, was Leads generiert und aber eben auch anknüpfend weitere Tools, die dann eine personalisierte Nachverfolgung, die Mitte-Verkaufsprozesse und so weiter integrieren, um das ganze Potenzial auszuschöpfen.
Und ich glaube, das ist ja eine schöne Überleitung dahingehend, was du schon skizziert hast. Irgendwie, ich kann das eben nicht ad hoc angehen. Und was sind da so für dich so die großen Schritte, wenn du mal groß skizzierst, sozusagen, in welchen Schritten muss ich das eigentlich angehen?
Ja, also in einem Idealfall, was ich sehe, was am besten funktioniert und was wir uns immer wünschen, ist, dass sich die Führungskräfte zuallererst überlegen, was sie eigentlich mit KI erreichen wollen, über ein übergeordnetes Ziel, und das dann runterbrechen in einzelne Use Cases, die dann implementiert werden. Für so eine übergeordnete Strategie sollte man eben zuallererst einmal sehr spezifische Geschäftsergebnisse formulieren, die man erreichen möchte. Das kann Umsatzwachstum sein, zum Beispiel wir wollen 10% in den nächsten 12 Monaten wachsen, muss aber natürlich auch ausbalanciert sein mit irgendwie längerfristigen Zielen, im Branchen- und Marktkontext nochmal validiert werden, etc.
Wenn ich da einhaken darf, das sind ja häufig wahrscheinlich erstmal Ziele, die nicht KI-spezifisch sind, sondern das ist ein übergreifendes Ziel, das ich dann mit einer KI unterstützen kann.
Exakt, genau. Ja. Und nur dann kannst du eben sinnvoll ableiten und priorisieren, welche KI-Lösung du jetzt mit welcher Reife und Skalierung brauchst, um dieses Ziel zu erreichen. Weil es gibt so viele Sachen, du kannst überall anfangen. Ohne ein klares Ziel, was du erreichen willst, fischt man da so ein bisschen im Dunkeln, ja. Und dann das Zweite, was man eben dann sinnvoll tun sollte, ist sich auch eine ganz offen und ehrlich die Investitionsfrage einmal stellen. Wie viel Geld muss, will und kann man denn dafür verwenden oder investieren? Weil auch eben da man extrem viel Möglichkeiten hat, ne? Man kann, wenn man sagt, man hat jetzt nur ein begrenztes Budget, da muss man schauen, was hat man denn an Infrastruktur und Daten und so heute schon verfügbar, um das Maximale rauszuholen. Wenn man sagt, man möchte da jetzt wirklich irgendwie eine richtige Transformation hinlegen und wirklich die Art, wie das Unternehmen funktioniert, durch KI wirklich unterstützen und verändern, muss man da von komplett anderen Investitionen im Technologie, Kultur, Daten, Governance etc. sprechen. Das wäre auf jeden Fall der zweite wichtige Punkt, wenn man eine Strategie hat, dass man sich da ehrlich und offen fragt, wie viel man investieren muss und sollte. Mhm.
Und gibt's da in dem Bereich auch eine Fragestellung sozusagen, dass ich mir vorneweg neben diesen übergeordneten strategischen Fragen dann auch irgendwann Gedanken machen muss zu so ein bisschen, ja, was ist mein Regelwerk, was ist meine Governance oder so? Das ist was ich jetzt immer wieder gerade auch angesprochen werde von Kunden so Richtung AI Act, der dann als sehr unklar formuliertes Problem hochkommt.
Ja. Ja, in der Tat. Also Governance ist ein absolut kritischer Aspekt aus einer regulatorischen Sicht. Du hast AI Act angesprochen, um da die Compliance sicherzustellen. Aber auch ein bisschen weiter gedacht aus einer Risikominimierungssicht, weil man eben auch die entsprechenden Gremien, Richtlinien etc. schaffen muss, um sich da was Ethikfragen, Datensicherheitsfragen oder Privacy-Schutz-Sachen angeht. Mhm. Also die ganzen Dinge müssen sehr, sehr gut gegovernt werden. Von daher ist das auf jeden Fall ein wichtiger Erfolgsfaktor, um sich selber zu schützen und um den Erfolg von so einer Umsetzung von einer KI-Strategie sicherzustellen.
Okay. Und jetzt nehmen wir mal an, sozusagen, ich bin das durchlaufen, ich habe da irgendwie geguckt, welche übergeordneten Ziele habe ich, wie passen die zur KI, wie ganzheitlich will ich das angehen. Ich habe mir auch irgendwie klar gemacht, okay, was kann, will und muss ich vielleicht investieren. Wie komme ich dann in die konkrete Umsetzung?
Das würde man ganz typischerweise mit einer, ich sag mal, erstmal einem weiten Blick auf eine Longlist erstellen, sagen, was sind denn die potenziellen Hebel für Umsatzwachstum durch KI, die uns zur Verfügung stehen, entlang eben der gesamten Customer Journey. Also in jedem Bereich, wo es irgendwie einen Kontakt mit dem Kunden gibt, wo könnten wir da ansetzen? Und dann kommt eine lange, lange Liste von sogenannten Use Cases oder eben Hebeln raus. Die es dann eben gilt, im nächsten Schritt möglichst systematisch zu priorisieren, weil auch da wird jeder dann schnell sehr begeistert und aufgeregt über all die Möglichkeiten und jeder Bereich fängt für sich dann irgendwie an, seine Piloten zu machen. Am sinnvollsten ist es eben, das gesamthaft dann mal zu priorisieren über am Ende irgendwie eine Abwägung von Wertschöpfung und Umsetzbarkeit beziehungsweise von dem potenziellen finanziellen Nutzen versus Investitionskosten. Also irgendwie das sinnvoll und strukturiert abzuwägen, dass man dann eben priorisieren kann, was sind denn die Sachen, die wir jetzt auf jeden Fall machen müssen, weil sie den größten Impact haben? Was sind die Sachen, die wir machen können, weil wir schon eine relativ große Reife in unserer Datenbasis haben und deshalb kurzfristig sogenannte Quick Wins realisieren können? Ja. Welche Fähigkeiten brauchen noch viel mehr Grundlagenarbeit in der Infrastruktur oder was auch immer? Wollen wir aber trotzdem machen, weil langfristig das Potenzial so groß ist? Also diese ganzen Abwägungsfragen helfen einem dann zu einer Shortlist von Use Cases zu kommen.
Und du hast es gerade so ein bisschen suffisant gesagt. Ja, da die Leute werden dann begeistert. Ja, also ich stelle mir das, und bitte korrigiere mich, wenn da mein Bild im Kopf falsch ist, aber ich stelle mir das so vor, im Zweifelsfall ein großer Workshop und da ist die gesamte Customer Journey an der Wand, an der langen Tapete oder an der virtuellen Tapete. Und je nach Kunde, Produkt, Industrie ist das ja komplexer oder weniger komplex, aber kann ja schon auch mal lang sein. Und dann kommen die vielen bunten Post-its mit all den, man könnte mal Dingen mit KI. Muss ich mir das so vorstellen?
Ja, so ungefähr. Bloß, dass es halt im Alltag selten so eine luxuriöse Situation gibt, dass man wirklich mal alle Funktionen so in einen Raum kriegt, in einem Moment und an einem Stichtag das gemeinsam
definiert. Ja, klar. Ja.
Und dann eher generisch wächst und jeder von uns natürlich auch selber Nutzer von diesen KI-Lösungen von allen Unternehmen ist und selber Erfahrungen macht und dann ständig noch tolle Ideen hat, weil, ich habe hier das Tolle erlebt, das brauchen wir jetzt auch. Und so kommt dann ganz schnell ein Portfolio an Use Cases zusammen, an dem gearbeitet wird.
Aber das ist dann wirklich so sozusagen, dass da vorne angefangen mit irgendwie bei der Vorbearbeitung des Marktes, wo irgendwie die Ideen kommen, wir können unsere White Paper schneller schreiben lassen, indem wir irgendeine Gen AI nutzen, über irgendwelche Sales Forecastings, wo es dann wahrscheinlich um sophistiziertere Algorithmen mit KI geht, die Social Media Manager und. Also wirklich so muss man sich das vorstellen und jeder bringt seine Ideen und alle wird man nicht machen können. Und deswegen dann die von dir ja sehr im Detail beschriebene Priorisierung eigentlich.
Genau, ja. Ja, und wir sprechen jetzt ja nur über den Umsatzteil. Parallel dazu passiert das Ganze ja auch noch in den anderen Bereichen.
In den anderen Funktionen, ganz genau. Ja, genau.
Kann man sich vorstellen, wie dieser Blumenstrauß nachher aussieht.
Ja. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben das gemacht. Wir haben da ganz, ganz brav geschafft, die Ideen zu sammeln. Wir haben die ganz brav priorisiert oder wir wollen sie priorisieren. Was sind da auch Faktoren vielleicht bei der Priorisierung, die da eine Rolle spielen? Kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben? Ich glaube, das ist auch ganz spannend.
Ja, also grundsätzlich ist es immer einfach gesagt eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Wenn wir uns die Kostenseite von dem Thema anschauen, da muss man sich eben immer fragen, wo stehen wir heute, wie reif sind unsere Daten, weil am Ende ist jedes KI-Modell nur so gut wie der Dateninput, den wir ihm geben, insbesondere bei generativer KI, was ja dann auch noch davon lernt und wo man dann noch diese ethischen Fragen sauber berücksichtigen muss. Aber auch bei den anderen, also wie gut sind wir da schon versus wie viel müssen wir investieren? Wie gut ist unsere sonstige Infrastruktur, technologische, wie gut sind unsere Fähigkeiten der Mitarbeiter, unser Partner-Ökosystem, um andere Lösungen anzubinden etc. All das verursacht ja dann irgendwo einen Kostenhebel und da muss man eine Abwägung treffen. Auf der anderen Seite würde man sich eben natürlich auch das Wertpotenzial, den Wertbeitrag anschauen. Was sind Bereiche, wo wir entweder noch zu weit hinter den Kundenerwartungen oder zu weit hinter dem Markt hinterherhinken, wo wir wirklich jetzt nochmal riesen Sprung machen wollen müssen. Was sind Bereiche, wo wir kurzfristig auch ein bisschen Geld einsparen oder verdienen können, um diese ganzen Bemühungen zu crossfinanzieren? Alle diese Überlegungen, also auf welche steigert es jetzt wirklich Euro Umsatz, spart Geld, steigert es die Kundenzufriedenheit und damit indirekt den Umsatz? All diese Wertschöpfungsfragen müsste man sich dagegen überlegen.
Kannst du ein paar Worte auch noch sagen? Was ich als Hindernis immer wieder durchaus sehe, ist ja die Frage der passenden Infrastruktur, wo in der Theorie es gut ist oder es toll ist, all die Ideen zu sehen, aber in der Praxis dann, es kommt ganz drauf an, ja, also eine Bilderzeugung ist nicht das Problem. Ja, da kann ich, um meine LinkedIn-Bilder zu erzeugen, kann ich ganz toll oder Facebook, je nachdem in welcher Industrie ich bin, ja. Oder auch meine TikTok-Videos mit GenAI zu erzeugen, das ist ja nicht das, wo die Daten fehlen. Aber für andere Dinge fehlen ja die Daten. Was hast du da beobachtet? Wo hakt das? Wo tun sich Unternehmen damit schwer? Was sind da auch Erfolgskriterien, um diese Dimension des Ganzen zu lösen? Mhm. Also weniger, also mir geht es ja jetzt weniger um diesen, das muss ich natürlich in der Priorisierung berücksichtigen, sondern mir geht es eher darum, wenn ich da feststelle, das ist nicht so sauber, wo hakt es dann und wie gehe ich damit um?
Also der häufigste Fall ist, dass die Klienten oder Unternehmen gar nicht zu wenige Daten haben, sondern zu viele, wo sie nicht genau wissen, wo die sind, wie die definiert sind und häufig Unternehmen dann auch noch für in verschiedenen Kategorien oder Marken organisiert sind, wie auch immer, und keine einheitliche Taxonomie von Daten haben, also bestimmte KPIs sind ein bisschen anders definiert, bestimmte Datenpunkte. Daten sind nicht verbunden. Das heißt, wenn ich Kunde von der einen Kategorie bin, gleichzeitig aber auch von der anderen, heißt das nicht, dass das Unternehmen das weiß, beziehungsweise die Daten zu mir als Person dann hinreichend integriert sind, dass da eine KI ein sinnvolles Profil von mir erstellen könnte oder sinnvolle Empfehlungen für mich persönlich ableiten könnte. Also die Hauptherausforderung, würde ich sagen, ist die Integration über Unternehmensfunktionen oder Silos hinweg. Und dann die Bereinigung, um sicherzustellen, dass man da keine veralteten, keine Duplikate, keine widersprüchlichen, keine anders definierten Daten etc. drin hat.
Also weniger ein Problem der Quantität, sondern ein Qualitätsproblem, das ich häufig fixen muss.
Ja.
Okay. Und jetzt nehmen wir mal an, sozusagen, ich gehe dann in die Umsetzung, wahrscheinlich pilotiere ich das dann, das klappt das. Ist das dann was, wo du sagst, okay, dann ist es einfach, das auch in die Breite auszurollen oder hakt es da dann auch nochmal?
Da kommen wir dann ein bisschen mehr in diese People-Elemente rein, würde ich sagen. Okay. Also von der Technologieseite, wenn du einen Piloten erfolgreich abgeschlossen hast und mit einem sogenannten Proof of Concept nachweisen konntest, dass du das technologisch stemmen kannst, dass du die entsprechende Daten und Infrastruktur hast, dann lässt sich das normalerweise schon gescheit skalieren. Allerdings, wie ich auch eingangs sagte, eine Technologie alleine ist jetzt ja nicht das Allheilmittel, sondern am Ende muss es in die Prozesse und in das tägliche Doing der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben integriert werden und genutzt werden. Und wenn man sowas größer skaliert, kommen dann eben diese ganzen Befähigungsherausforderungen mit dazu, dass die verschiedenen Nutzer von diesen Tools darauf trainiert werden, wie frage ich denn jetzt das Tool, was ich möchte? Also wie schreibe ich so einen Prompt, um möglichst genau das zu bekommen, was ich will, um möglichst Diskriminierung in irgendeine Richtung zu vermeiden, etc. Also da wird dann, also ich würde sagen, es ist dann kein Selbstläufer, die Skalierung, sondern bringt dann andere Herausforderungen mit sich als dieser erste Pilot.
Gibt es auch Fälle, wo sich Geschäftsprozesse so, ich würde gleich gerne nochmal zurückkommen auf dieses Capability-Thema, weil mich das liegt mir ja sehr am Herzen. Aber bevor wir das machen, nur nochmal so ein bisschen die Frage, gibt es da im Sales-Bereich, also oder im Sales- oder Marketing-Bereich, ja, weil wir ja eher auf dieser Seite des Unternehmens sind, gibt es da auch Fälle, wo man wirklich sozusagen über das Operating Model, so wie ich von Tag zu Tag arbeite, auch über Änderungen nachdenken muss? Ich frage das, weil das, wenn wir in der Produktion sind, häufig in den Diskussionen von meinen Gästen dann hochkam, ja, wir können da ganz tolle Bilderkennung machen, aber wenn die Leute ihre Arbeit nicht ändern, dann tue ich das Produktivitätspotenzial nicht heben. Und gibt es das jetzt auf der vertrieblichen, auf der Marketing, auf der Kundenseite auch, dass man sagt sozusagen, ja, wenn ich das Tool habe, aber meine Geschäftsprozesse nicht und mein Operating Model nicht hinreichend anpasse, wird das auch ein Problem. Hast du dafür Beispiele?
Ja, das sehe ich 100% so. Das, da habe ich mich dann vielleicht unpräzise ausgedrückt. Das fällt für mich unter die Befähigung von den Menschen.
Dass
es dann
dass die Menschen anders arbeiten sozusagen. Also das heißt, diese Dinge, die sind für dich nicht trennscharf, sondern die gehören zusammen.
Die gehören zusammen, auf jeden Fall. Das ist unweigerlich, wenn man anfängt. Und das ist eben dieser wirkliche Geschäftstransformationsaspekt, der dadurch eigentlich im Vordergrund steht. Wenn man wirklich anfängt, den Kunden in den Mittelpunkt zu stehen und sich entlang der gesamten Kundenjourney anschaut, wo man mit ihm anders interagieren möchte durch KI, wird man da immer diese funktionalen Silos, die wir heute noch haben mit Marketing, Sales und Kundendienst, die ja häufig wirklich separat voneinander arbeiten, wird man die automatisch aufbrechen müssen, weil die allermeisten Use Cases über diese funktionalen Grenzen hinweggehen und deshalb auch sowohl das Tool in verschiedene Systeme integriert sein muss, aber eben auch die Prozesse so angepasst werden müssen, dass da vielleicht jetzt schon an einem anderen Moment ein Austausch oder eine Zusammenarbeit stattfindet, als das sonst der Fall gewesen wäre.
Okay. Und dann sind wir ja, ich glaube, dann sind wir genau, um das zu erreichen, davon, also dann kann ich das aufs Papier schreiben und kann sagen, ja, jetzt sind die Silos weg, aber das reicht ja nicht. Dann sind wir genau bei dem Befähigen und da hast du vorhin schon gesagt, ja, da gibt's so etwas Befähigen im Sinne von, wie gehe ich mit dem Tool um? Da gibt's aber bestimmt auch eine Mindset-Komponente, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das eine Mindset und Kulturfrage ist da, glaube ich, ein absolut treibender Faktor. Wie stark der Wunsch nach Innovation und die Bereitschaft, neue Fähigkeiten zu erlernen, wirklich im Unternehmen verankert ist. Damit einhergeht natürlich auch ein Wille oder ein Wunsch, ein bisschen zu experimentieren, Fehler einzugestehen, aus den Fehlern zu lernen, Piloten auch zu stoppen, weil auch ganz häufig wird dann ja auch eins nach dem anderen gestartet, aber nicht sinnvoll genug dann wieder gestoppt, wenn es eben nicht den vorher gewünschten Nutzen bringt. Also da braucht man kulturell auf jeden Fall einen von der Führungsmannschaft vorgegebenen stark passendes Mindset für solche datengetriebenen Innovationen. Und man kann natürlich, es hängt auch viel von der organisatorischen Reife in Summe ab, wenn es da einen starken Widerstand gegen solche Veränderungen gibt, keine hinreichende Führung, die Priorität dieses Themas tagtäglich quasi eindringlich wiederholt, dann wird sich das Thema nicht so schnell weiterentwickeln. Dann werden die Leute nicht das Fachwissen aufbauen und nicht die Bereitschaft haben, damit so zu experimentieren, bis es richtig klappt.
Ja, und wenn ich dieses Bereitschaft zu experimentieren aufgreifen darf, eine Sache, die da ja sehr stark im Moment, glaube ich, so in der öffentlichen Diskussion auch mitspringt, ist, dass wir in Deutschland uns sehr schwer tun mit diesen KI-Themen, dass wir da irgendwie als Gesellschaft auch besondere Widerstände haben. Hast du da die Beobachtung von deinen Kunden, die ja auch international sind, dass sich da die deutschen Unternehmen aufgrund von so einem Mindset schwerer tun, diese Transformation hinzubekommen? Oder würdest du sagen, ja, also man kann jetzt nicht so verallgemeinern?
Doch, ich glaube schon, das kann man so verallgemeinern, das wäre auch mein Eindruck, wie du es beschrieben hast.
Okay.
Ich glaube, wir sind schon häufig risikoaverser und man darf das Risiko, was damit einhergeht, natürlich nicht unterschätzen. Da wird mit Daten, basierend auf Daten, Empfehlungen gemacht, die dann so genutzt werden. Und dieses Vertrauen, dass die Daten da nicht missbraucht werden oder nicht falsch interpretiert werden, keinen Bias haben in eine falsche Richtung, oder Daten geteilt werden, die nicht geteilt hätten werden sollen, wie auch immer. Da gehen schon viele Risiken mit einher, die Leute abschrecken. Von daher, glaube ich, hindert uns unsere fehlende Risikobereitschaft schon mit diesen Sachen zu experimentieren. Plus, ich glaube, dass natürlich auch, es ist ja nicht nur so, dass wir nur alle Mitarbeiter dann von Unternehmen sind, wo wir damit arbeiten müssen, sondern auch wenn ich mich in meinem Umfeld anschaue, wie viele schon so simple Tools wie ChatGPT oder sowas in ihren Alltag fix integriert haben, braucht es ja auch da noch eine gewisse Adaptions- und Lernkurve. Und da sind wir, glaube ich, in Summe noch weit entfernt okay. von einer Mature Market.
Und du siehst durchaus, andere Kulturen sind zumindest bei diesem was ausprobieren, tun sich leichter, weil das leichter verankert ist, gehen dadurch natürlich auch mehr Risiken ein, was auch nicht nur gut ist. Also ich glaube, man muss das ja immer ja. beiden sein. Aber das siehst du schon so.
Ja.
Okay, okay. Wenn wir jetzt einfach mal, wenn du so ein bisschen daran denkst, du hast eine Vielzahl von Unternehmen ja irgendwie begleitet bei genau diesen Themen. Du hast in den letzten Monaten und Jahren da diese Transformationen zum Digitalen und jetzt in diese KI-Themen gesehen. Wenn du so drüber nachdenkst, gibt's da so 2, 3 große Fehler, Herausforderungen, die da immer wieder die großen Stolpersteine sind? Und wenn ja, was sind da so die großen? Ja, diese großen Hindernisse, diese großen Hürden.
Ich glaube, dass das größte Hindernis ist, dass alle zu viel Hoffnung in die Technologie alleine setzen und denken, naja, wir haben doch da jetzt dieses teure System und das haben wir doch jetzt über 3 Jahre kompliziert ausgerollt und alles aufgebaut. Warum bringt uns das denn nicht den Mehrwert? Und das, ich glaube, dieses Vergessen der Operating Model und People-Komponenten ist eine der Kernherausforderungen. Die zweite Kernherausforderung, die ich sehe, ist, dass sich das ganze Thema natürlich mit so einer Geschwindigkeit entwickelt, dass es für die Führungskräfte auch wirklich eine echte Herausforderung ist, das inhaltlich in der Tiefe noch hinreichend zu durchdringen, um eine informierte Entscheidung zu treffen. Also wenn ich mir anschaue, wer dann in den Vorstandsmeetings und Boards wem wir die Sachen präsentieren und wer dann entscheiden muss, ja, wir investieren da irgendwie 4-5% unseres Budgets für so eine noch etwas unsicheres Ergebnis. Da, wenn diese Personen dann nicht wirklich tief verstehen, worauf sie sich da einlassen, was aber auch das Potenzial davon ist, dann entwickelt sich das nicht mit der Geschwindigkeit, die man bräuchte. Ja. Und dann sieht man auch nicht die richtige für den richtigen Support von der Führungsmannschaft, um diesen ganzen kulturellen Wandel mitzunehmen.
Mhm. Ja, finde ich sehr spannend. Finde ich sehr, sehr spannende Herausforderungen. Gibt's irgendwas, wo du sagst, das begeistert dich besonders in dieser Ecke? Also in diesem Bereich KI und Umsatz steigern, wo du sagst, boah, das finde ich so richtig toll im Moment.
Also ehrlich gesagt, was mich persönlich am meisten begeistert, ist dieser transformative Gedanke, weil es am Ende geht es gar nicht so darum, ob man jetzt ein GenAI-Tool oder irgendein anderes Tool nutzt, sondern eben darum, dass uns dieser technologische Durchbruch aufgezeigt hat, wie viel möglich ist, wenn wir den Kunden ins Zentrum stellen und nicht mehr in den Funktionen denken, wie wir es bisher traditionell getan haben. Und diese Transformation des Geschäftsmodells, die durch diese Technologie ermöglicht wird, finde ich einfach brutal spannend.
Ja, finde ich total schön. Also finde ich total schön, dass das für dich auch das Highlight ist, weil für mich ist das in all diesen KI-Diskussionen ehrlicherweise die Sache, da freut mich manchmal diebisch, weil ich das Gefühl habe, dass so Dinge, die auch in den letzten 10, 15 Jahren schon möglich gewesen wären, ja, weil die einfach nur grundlegend ein bisschen ein anderes Denken brauchen, einen anderen Ansatz und Nutzung von Daten und digitalen Technologien, die werden jetzt auf einmal möglich, weil es diesen Stempel KI bekommen hat. Und auch das Thema Capability Building, mit dem ich mich ja Tag ein, Tag aus beschäftige, auf einmal ist es auf der Agenda, was da vor 15 Jahren nicht passiert ist. Und da bin ich manchmal unglaublich dankbar, dass es auf einmal KI heißt, auch wenn es das Gleiche wie vorher ist.
Ja, genau.
Und jetzt, ich will das gar nicht relativieren. Es gibt schon Dinge, die waren vor November 22 vor ChatGPT so nicht denkbar und nicht möglich. Die sind jetzt technologisch denkbar. Das ist schon auch wahr, ja. Aber ich finde das total faszinierend.
Ja, ist es.
Sabine, wir könnten, glaube ich, jetzt nochmal eine Stunde füllen und könnten da noch viel tiefer gehen. Wäre wahrscheinlich auch spannend, entlang von so einem Customer Journey jedes der Einzelthemen mal zu diskutieren, was alles da möglich ist im Sinne dieses Formates und um nicht zu schlimm an der 30-Minuten-Marke zu kratzen, müssen wir zum Ende kommen. Kannst du noch mal so ein bisschen deine Gedanken zusammenfassen zu dieser Diskussion, wie kann ich KI und wie sollte ich KI nutzen, um auf der Topline zu arbeiten, um den Umsatz zu steigern? Was sind da so die 3 Dinge, die sich unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht merken können, die sie mitnehmen können?
Ich glaube, das allererste, und den Punkt hatte ich jetzt so zwischendurch schon ein paar Mal gemacht, ist, dass KI nur dann funktioniert, wenn es eine saubere, datengestützte Grundlage gibt. Man hat bei KI immer irgendwie so diesen fancy Part, über den alle gerne reden, dann hat man aber auch diesen großen harten Teil, wo man ohnehin dran gemusst hätte, aber jetzt unbedingt dran gehen muss, weil man ansonsten fehlerhafte oder nicht umsetzbare Ergebnisse oder Empfehlungen bekommt. Von daher müssen Führungskräfte sich wirklich dringend damit auseinandersetzen und sicherstellen, dass die Organisation eine solide Infrastruktur hat, wenn sie KI wirklich effektiv nutzen wollen. Auch wenn das der eher langweilige Teil ist. Deshalb nenne ich das als erstes, weil das eine
Vergessenheit gerade da. Das muss man aber wegschaffen, ja?
Genau, abhaken.
Ja.
Das Zweite ist eben zu verstehen, dass KI kein Zauberwerk ist, sondern es eigentlich um eine strategische Integration geht und man darf das nicht so wie einen sofortigen Umsatzturbo sehen, wo man jetzt kurzfristig mal ein Wachstumsturbo einlegen kann, um irgendein Ziel noch zu erreichen oder sowas, sondern wirklich eher hinterfragen muss, wie man strategisch und langfristig das Thema in die Geschäftsprozesse integriert, um dann eben die diversen Geschäftsziele, Umsatz, Kundenzufriedenheit, wie auch immer, über die Funktion hinweg, also in der gesamten Topline erreichen kann. Mhm. Und das dritte Thema, sind wir auch eben schon vorbeigekommen, was ich super wichtig finde, ist, dass die richtigen Talente und die richtige Unternehmenskultur am Ende der entscheidende Faktor sind, ob das Potenzial gehoben wird oder nicht. Also man braucht dafür schon sehr spezielles Wissen und Fähigkeiten. Es ist jetzt nicht nur eine Kultur- und Mindset-Frage von, wir müssen da alle mal experimentieren, sondern man muss auch schon verstehen, dass man ohne das richtige Team Schwierigkeiten haben wird, dieses Potenzial auszuschöpfen. Und das bedeutet, dass man entweder selber trainieren muss, aber wahrscheinlich in vielen Teilen auch spezifische Talente nochmal dazu holen muss oder partnern muss oder wie auch immer.
Also das heißt wirklich eine Befähigung, aber auch eine Ergänzung des Teams und auch ein Denken wahrscheinlich in Partnerschaften und Ecosystem dann auch.
Genau.
Ja. Du, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Vielen Dank auch für diese schönen Takeaways. Hast du auch noch was, was du uns empfehlen kannst zum Weiterlesen oder Weiterhören?
Ja, also ich persönlich finde den AI in Business Podcast super spannend. Der ist jetzt nicht nur umsatzbezogen.
Okay.
Aber der gibt, finde ich, eine super spannende Einblicke von Experten aus der Geschäftswelt, die erklären, wie man KI nutzen kann, um Prozesse zu optimieren und auch um Umsatz zu steigern. Und da werden auch so Themen wie Automatisierung, Personalisierung, Kundenbindung etc. pp. Besprochen, um wirklich praktische Insights mitzunehmen, wie man sich jetzt konkreten Wettbewerbsvorteil durch KI erarbeiten kann.
Und das wollen wir ja alle. Du, vielen Dank für diesen Tipp, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir werden den Podcast für Sie in den Shownotes verlinken und natürlich auch den Link zu Sabine Spittler und Carney für Sie setzen. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, danke für die Einblicke und für diesen spannenden Ritt durch das Thema KI und Umsatz.
Vielen Dank. Danke für das Gespräch, Jan.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyrer und University for Industry auf LinkedIn.